去。
Am 30. Juli wird der französische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger des Jahres 2014, Patrick Modiano, 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass wiederholen wir ungekürzt die Lesung seines Romans im Café der verlorenen Jugend. Das französische Original erschien 2007, die deutsche Übersetzung durch Elisabeth Edel im Jahr 2012. Es lesen in der Reihenfolge ihres Auftretens Henning Nören, Thomas Saarbacher, Sandra Hüller und Matthias Brandt. Und wie fast immer bei Patrick Modiano geht es um den Vorgang der Erinnerung und um die Stadt Paris. Eine junge Frau ist verschwunden und die Spurensuche nach ihr wird aus verschiedenen Perspektiven beschrieben. Hören Sie den Anfang des Romans.
Auf halbem Weg zum wahren Leben umgab uns eine düstere Melancholie, die aus so viel spöttischen Worten sprach, im Café der verlorenen Jugend. Guy Debord.
Von den beiden Eingängen des Cafés nahm sie immer den schmalen, der Schattentür genannt wurde. Sie setzte sich an denselben Tisch, hinten in dem kleinen Raum. In der ersten Zeit sprach sie mit keinem. Dann knüpfte sie Bekanntschaft mit den Stammgästen des Condé, von denen die meisten in unserem Alter waren. Ich würde sagen, so zwischen 19 und 25. Manchmal setzte sie sich zu ihnen an den Tisch, meistens jedoch war sie ihrem Platz treu, ganz hinten. Sie kam niemals zu einer bestimmten Zeit. Man konnte sie früh am Morgen hier antreffen oder sie tauchte gegen Mitternacht auf und blieb bis zur Sperrstunde. Es war das Café, das neben dem Bouquet und der Pergola in diesem Viertel am spätesten zumachte und dessen Gäste am merkwürdigsten waren. Ich frage mich nach all den Jahren, ob dieser Ort und diese Leute nicht erst durch ihre Anwesenheit so merkwürdig wurden, als hätte sie alle durchdrungen mit ihrem Duft. Angenommen, man hätte sie mit verbundenen Augen an diesen Ort gebracht. Man hätte sie an einen Tisch gesetzt, die Binde abgenommen und ihnen ein paar Minuten Zeit gelassen, damit sie die Frage beantworten, in welchem Viertel von Paris sind sie? Es hätte genügt, dass sie ihre Tischnachbarn beobachten und deren Gesprächen lauschen, und vielleicht hätten sie es erraten. Im Umkreis des Carrefour de l'Odéon, und ich glaube, er ist immer noch gleich trostlos im Regen. Ein Fotograf war eines Tages ins Condé gekommen. Nichts in seinem Äußeren unterschied ihn von den Gästen. Gleiches Alter, gleiche saloppe Kleidung. Er trug ein zu langes Jackett, eine Leinenhose und derbe Militärstiefel. Er hatte viele Aufnahmen gemacht von den Menschen, die im Condé verkehrten. Er war selber Stammgast geworden und für die anderen war es, als knipse er Familienfotos. Viel später dann sind sie in einem Band über Paris erschienen und als Bildunterschrift hatten sie einzig und allein die Vornamen der Gäste oder ihre Spitznamen. Und sie ist auf mehreren dieser Fotos zu sehen. Sie schien das Licht stärker einzufangen, wie man im Filmgeschäft sagt. Von all den Leuten nimmt man sie als erste wahr. Am Fuß der Seiten, in den Bildunterschriften, erscheint sie mit dem Vornamen Luki. Von links nach rechts. Zakaria, Luki, Tarzan, Jean-Michel, Fred und Ali Sherif. Im Vordergrund am Tresen Luki, dahinter Anne, Don Carlos, Mireille, Adamov und Dr. Waller. Sie sitzt sehr gerade da, während die anderen sich lässig geben. Der erwähnte Fred zum Beispiel ist eingeschlafen, sein Kopf lehnt an der Moleskinenbank und ganz offensichtlich hat er sich schon tagelang nicht mehr rasiert. Etwas muss noch gesagt werden. Den Vornamen Luki erhielt sie ab dem Zeitpunkt, da sie regelmäßig im Condé auftauchte. Ich war zugegen eines Abends, als sie gegen Mitternacht hereintrat und nur noch Tarzan, Fred, Zakaria und Mireille da saßen, alle am selben Tisch. Tarzan hat gerufen:
»Ah, da kommt Luki!«
Im ersten Augenblick wirkte sie erschrocken. Dann hat sie gelächelt. Zakaria ist aufgestanden und im Tonfall gespielter Feierlichkeit: »Heute Nacht taufe ich dich. Fortan sollst du Luki heißen.« Und als die Zeit verging und jeder sie Luki nannte, fühlte sie sich, wie mir schien, erleichtert, diesen neuen Vornamen zu tragen. Ja, erleichtert. Denn je länger ich darüber nachgrüble, desto mehr bestätigt sich mein anfänglicher Eindruck. Sie suchte Zuflucht hier im Condé, als wollte sie vor etwas fliehen, einer Gefahr entrinnen. Dieser Gedanke war mir gekommen, als ich sie allein gesehen hatte, ganz hinten an diesem Ort, wo niemand sie bemerken konnte. Und auch wenn sie sich unter die anderen mischte, zog sie die Aufmerksamkeit nicht an. Sie war still und zurückhaltend und begnügte sich mit Zuhören. Und ich hatte mir sogar gesagt, um sich noch sicherer zu fühlen, waren ihr die lärmenden Gruppen lieber, die Großmäuler. Sonst hätte sie nicht immer am Tisch von Zakaria gesessen, von Jean-Michel, Fred, Tarzan und La Houpa. In dieser Gesellschaft konnte sie mit der Einrichtung verschmelzen. Sie war nur mehr eine anonyme Statistin, eine von jenen, die in Bildunterschriften unbekannt oder noch einfacher X heißen. Ja, während der ersten Zeit im Condé habe ich sie nie mit irgendwem im persönlichen Gespräch gesehen und im Grunde genommen machte es nichts aus, dass eines der Großmäuler sie lauthals Luki rief. Es war ja nicht ihr richtiger Name. Und doch entdeckte man bei genauerem Hinsehen gewisse Besonderheiten, die sie von den anderen unterschieden. Sie verwandte auf ihre Kleidung eine bei den Gästen des Condé ungewöhnliche Sorgfalt. Eines Abends hatte sie sich am Tisch von Tarzan, Ali Sherif und La Houpa eine Zigarette angesteckt und mir waren ihre schlanken Hände aufgefallen und vor allem ihre Fingernägel glänzten. Sie trugen farblosen Lack. Dieses Detail mag nichtig erscheinen. Ich will also etwas ernsthafter werden. Dazu muss ich die Stammgäste des Condé genauer beschreiben. Sie waren zwischen 19 und 25, mit Ausnahme von ein paar Gästen wie Babilet, Adamov oder Dr. Vallat, die allmählich auf die 50 zugingen, doch ihr Alter vergaß man leicht. Babilet, Adamov und Dr. Vallat waren ihrer Jugend treu und dem, was man mit einem melodiösen und altmodischen schönen Namen als Bohème bezeichnen könnte. Ich suche im Wörterbuch nach Bohémien. Person, die ein unstetes Leben führt, ohne Regeln, ohne Sorge ums Morgen. Das ist eine Definition, die auf die Besucher und Besucherinnen des Condé genau passte. Manche wie Tarzan, Jean-Michel und Fred behaupteten, sie hätten seit ihrer frühen Jugend häufig mit der Polizei zu tun gehabt und La Houpa war mit 16 aus der Besserungsanstalt Bon Pasteur entwichen. Doch man war am linken Seine-Ufer und die meisten von ihnen lebten im Schatten der Literatur und der Kunst. Ich selber studierte, das getraute ich mich aber nicht zu sagen. Und ich gehörte nicht wirklich zu ihrer Gruppe. Ich hatte gespürt, dass sie anders war als die übrigen. Woher kam sie, bevor man ihr diesen Namen gab? Oft hatten die Stammgäste des Condé ein Buch in der Hand, das sie achtlos auf den Tisch legten und dessen Einband fleckig war von Wein. Die Gesänge des Maldoror, Illuminationen, die geheimnisvollen Barrikaden. Ihre Hände jedoch waren in der Anfangszeit stets leer. Dann wollte sie es wahrscheinlich den anderen gleich tun und eines Tages überraschte ich sie im Condé allein und lesend. Von da an kam sie nie ohne ihr Buch. Sie legte es gut sichtbar auf den Tisch, wenn sie sich in Gesellschaft von Adamov und den anderen befand, als wäre dieses Buch ihr Reisepass oder eine Aufenthaltsgenehmigung, die ihre Anwesenheit hier neben ihnen legitimierte. Doch niemand schenkte ihm Beachtung. Weder Adamov, noch Babilet, noch Tarzan, noch La Houpa. Es war ein Taschenbuch mit schmutzigem Einband, eines von denen, die man billig auf den Käse erwirbt, und es trug einen Titel in fetten roten Buchstaben: Der verlorene Horizont. Damals sagte mir das nichts. Ich hätte sie nach dem Inhalt des Buches fragen sollen, aber ich hatte mir dummerweise gesagt, dass der verlorene Horizont für sie nichts war als ein Accessoire und dass sie vorgab zu lesen, um sich den Gästen des Condé anzugleichen. Diese Gäste, ein Passant, der von draußen einen flüchtigen Blick auf sie geworfen hätte und für einen Moment sogar die Stirn an die Fensterscheibe gepresst, mochte sie einfach nur für Studenten halten. Doch er hätte rasch seine Meinung geändert angesichts der Alkoholmengen, die am Tisch von Tarzan, Mireille, Fred und La Hupa getrunken wurden. In den friedlichen Cafés des Quartier Latin hätte man nie so viel getrunken. Sicher, in den flauen Stunden am Nachmittag konnte einen das Condé leicht täuschen. Doch sobald der Tag weiter voranschritt, wurde es zum Treffpunkt dessen, was ein rührseliger Philosoph die verlorene Jugend nannte. Warum dieses Café und nicht irgendein anderes? Wegen der Wirtin, einer Madame Châtelet, die sich über nichts zu wundern schien und ihren Gästen gegenüber sogar eine gewisse Nachsicht bekundete. Viele Jahre später, als in den Straßen des Viertels nur noch Schaufenster von Luxusläden zu sehen waren und ein Lederwarengeschäft Le Condé verdrängt hatte, bin ich Madame Châtelet am anderen Seineufer begegnet, in der ansteigenden Rue Blanche. Sie hat mich nicht gleich wiedererkannt. Wir sind eine ganze Weile nebeneinander hergegangen und haben über das Condé gesprochen. Ihr Mann, ein Algerier, hatte das Lokal nach dem Krieg gekauft. Sie erinnerte sich an alle unsere Vornamen. Sie fragte sich oft, was aus uns geworden war, aber sie machte sich keine Illusionen. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass es mit uns ein ganz böses Ende nehmen würde. »Streunende Hunde«, hat sie gesagt. Und als wir uns vor der Apotheke auf der Place Blanche verabschiedeten, meinte sie noch, und dabei sah sie mir fest in die Augen, »Am allerliebsten mochte ich Luki.« Wenn sie mit Tarzan, Fred und La Hupa an einem Tisch saß, trank sie dann genauso viel oder tat sie nur so, um die anderen nicht zu verstimmen? Jedenfalls konnte sie mit sehr geradem Oberkörper, mit langsamen, anmutigen Bewegungen und einem kaum merklichen Lächeln dem Alkohol verdammt gut standhalten. Am Tresen ist es leichter zu mogeln. Man nutzt die kurze Unachtsamkeit der betrunkenen Freunde und kippt sein Glas ins Spülbecken. Aber hier an einem der Tische des Condé war es viel schwieriger. Sie zwangen einen, bei ihren Besäufnissen mitzumachen. In dieser Hinsicht waren sie äußerst empfindlich und betrachteten einen schnell als ihrer Gruppe unwürdig, begleitete man sie nicht bis zum Schluss auf ihren sogenannten Reisen. Was andere Rauschgifte betraf, so hatte ich zu verstehen geglaubt, ohne mir dessen ganz sicher zu sein, dass Luki zusammen mit gewissen Gruppenmitgliedern etwas nahm. Und doch verriet nichts in ihrem Blick oder ihrem Verhalten, dass sie künstliche Paradiese aufsuchte. Ich habe mich oft gefragt, ob irgendein Bekannter ihr vom Condé erzählt hatte, bevor sie es zum ersten Mal betrat. Oder ob sich jemand mit ihr in diesem Café verabredet hatte und nicht gekommen war. In diesem Fall hätte sie Tag für Tag, Abend für Abend Stellung an ihrem Tisch bezogen, in der Hoffnung, ihn an diesem Ort wiederzufinden, dem einzigen Bezugspunkt zwischen ihr und dem Unbekannten. Keine andere Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu treten, weder Adresse noch Telefonnummer, bloß ein Vorname. Aber vielleicht war sie auch zufällig hier gestrandet, so wie ich. Sie war gerade im Viertel und wollte Schutz suchen vor dem Regen. Ich habe immer geglaubt, dass manche Orte Magnete sind und dass man angezogen wird, sobald man in ihre Nähe kommt. Und zwar auf unmerkliche Weise, ohne dass man etwas ahnt. Eine abschüssige Straße kann schon genügen, ein sonniges Trottoir oder ebenso gut ein Trottoir im Schatten oder ein Regenschauer. Und das führt einen dann genau zu dem Punkt, wo man stranden musste. Mir scheint, das Condé besaß dank seiner Lage diese magnetische Kraft und hätte man eine Wahrscheinlichkeitsrechnung angestellt, wäre meine Vermutung bestätigt worden. In einem ziemlich weiten Umkreis musste man zwangsläufig zu ihm abdriften. Davon kann ich ein Lied singen. Ein Mitglied der Gruppe, Boeing, von uns allen Kapitän genannt, hatte mit einem Unternehmen begonnen, das die anderen gut hießen. Seit fast 3 Jahren notierte er die Namen der Gäste des Condé, und zwar in der Reihenfolge ihres Eintreffens, jeweils mit Datum und genauer Uhrzeit. Er hatte 2 Freunde mit derselben Aufgabe betraut, im Bouquet und in der Pergola, welche die ganze Nacht hindurch geöffnet blieben, Leider wollten die Gäste in diesen beiden Cafés nicht immer ihre Namen sagen. Im Grunde versuchte Boeing nur, all die Schmetterlinge, die für ein paar Augenblicke um eine Lampe schwirren, vor dem Vergessen zu bewahren. Er träume, sagte er, von einem riesigen Register, in dem die Namen der Gäste aller Pariser Cafés seit 100 Jahren verzeichnet wären, samt Angabe ihres Eintreffens und ihres Weggehens. Er war besessen von etwas, das er Fixpunkte nannte. In dieser ununterbrochenen Flut von Frauen, Männern, Kindern, Hunden, die vorüberziehen und sich irgendwo in den Straßen verlieren, würde man gerne von Zeit zu Zeit ein Gesicht festhalten. Ja, wie Boeing meinte, inmitten dieses Mahlstroms der Großstädte musste man ein paar Fixpunkte finden. Bevor er ins Ausland gegangen war, hatte er mir das Heft anvertraut, in das Tag für Tag über 3 Jahre hinweg die Gäste des Condé eingetragen sind. Sie erscheint darin nur unter ihrem falschen Vornamen, Luki, und erwähnt wird sie zum ersten Mal an einem 23. Januar. Der Winter in jenem Jahr war besonders hart und manche von uns verließen das Condé den ganzen Tag nicht, um sich vor der Kälte zu schützen. Der Kapitän notierte auch unsere Adressen, so dass man sich den üblichen Weg ausmalen konnte, der jeden von uns bis zum Condé führte. Auch das war für Boeing ein Mittel, Fixpunkte zu schaffen. Er vermerkt ihre Adresse nicht sofort. Erst an einem 18. März lesen wir 14 Uhr, Luki, Rue Fermat, Nummer 16, 14. Arrondissement. Doch am 5. September desselben Jahres hat ihre Adresse sich geändert. 23.40 Uhr, Luki, Rue Sels, Nummer 8, 14. Arrondissement. Ich vermute, Boeing zeichnete unsere Wege bis zum Condé auf große Pariser Stadtpläne und gebrauchte dafür verschiedenfarbige Kugelschreiber. Vielleicht wollte er wissen, ob Aussicht bestand, dass wir einander begegneten, noch bevor wir ans Ziel kamen. Ja, ich erinnere mich, Luki eines Tages getroffen zu haben, in einem Viertel, das ich nicht kannte und wo ich einen entfernten Cousin meiner Eltern besucht hatte. Ich trat aus dem Haus und ging in Richtung Metrostation Porte Maillot, und da sind wir uns begegnet, ganz am Ende der Avenue de la Grande Armée. Ich habe sie angestarrt und auch sie hat mich mit einem ängstlichen Blick gemustert, als hätte ich sie in einer peinlichen Lage ertappt. Ich habe ihr die Hand hingestreckt. »Wir haben uns schon mal im Condé gesehen«, sagte ich, und dieses Café lag für mich plötzlich wie am anderen Ende der Welt. Sie hat verlegen gelächelt. »Ja, sicher. Im Condé.« Das muss kurz nach ihrem ersten Auftauchen gewesen sein. Sie hatte sich noch nicht unter die anderen gemischt und Zakaria hatte sie noch nicht Luki getauft. Komisches Café, hm? Le Condé. Sie nickte zustimmend. Wir sind noch ein Stückchen zusammen weitergeschlendert und sie hat gesagt, sie wohne hier in der Gegend, möge dieses Viertel aber kein bisschen. Wie dumm. An diesem Tag hätte ich ihren richtigen Vornamen erfahren können. Dann haben wir uns an der Porte Maillot verabschiedet, vor dem Metroeingang, und ich habe ihr nachgeschaut, wie sie fortging in Richtung Neuilly und Bois de Boulogne mit immer langsameren Schritten, als wollte sie noch irgendwem Gelegenheit geben, sie aufzuhalten. Ich dachte, sie würde nicht mehr ins Condé kommen und ich würde nie wieder von ihr hören. Sie würde verschwinden in dem, was Boeing die Anonymität der Großstadt nannte und wogegen er ankämpfen wollte, indem er die Seiten seines Heftes mit Namen füllte. Ein Claire Fontaine-Heft von 190 Seiten mit rotem laminiertem Einband. Offen gestanden bringt es nicht viel. Wenn man in diesem Heft blättert, erfährt man außer Namen und flüchtigen Adressen überhaupt nichts von all diesen Personen oder von mir. Wahrscheinlich meinte der Kapitän, es reiche allemal, dass er uns benannt und irgendwo fixiert hatte. Im Condé stellten wir einander nie Fragen über unsere Herkunft. Wir waren zu jung. Wir hatten keine Vergangenheit, die man hätte aufdecken können. Wir lebten in der Gegenwart. Selbst die älteren Gäste, Adamov, Babilet und Dr. Valla, verloren nie ein Wort über ihre Vergangenheit. Sie begnügten sich damit, hier zu sein, unter uns. Erst heute, nach all der Zeit, spüre ich ein Bedauern. Ich wünschte, Boeing hätte in seinem Heft genauere Angaben gemacht und über jeden eine kleine biografische Notiz verfasst. Glaubte er wirklich, ein Name und eine Adresse genügten später einmal, um den Faden eines Lebens wiederzufinden? Noch dazu ein bloßer Vorname, der nicht einmal der richtige ist. Luki, Montag, 12. Februar, 23 Uhr. Luki, 28. April, 14 Uhr. Er vermerkte auch die Plätze, an denen die Gäste Tag aus, Tag ein rund um die Tische saßen. Manchmal gibt es weder Namen noch Vornamen. Dreimal hat er im Juni jenes Jahres notiert, Luki mit dem Brünetten in der Wildlederjacke. Er hat ihn nicht nach seinem Namen gefragt. Oder der Kerl hat ihm die Antwort verweigert. Offenbar war dieser Typ kein Stammgast. Der Brünette in der Wildlederjacke ist für alle Ewigkeit in den Straßen von Paris verschwunden. Und Boeing konnte seinen Schatten nur ein paar Sekunden fixieren. Und dann gibt es auch Ungenauigkeiten in seinem Heft. Ich habe schließlich Bezugspunkte hergestellt, die mich in der Überzeugung bestärken, dass sie nicht im Januar zum ersten Mal ins Condé gekommen ist, wie Boeing glauben macht. Ich erinnere mich an sie lange vor diesem Datum. Der Kapitän erwähnt sie erst ab dem Moment, als die anderen sie Luki getauft haben, und ich vermute, dass er ihre Anwesenheit bis dahin nicht wahrgenommen hatte. Sie bekam nicht einmal eine blasse Notiz von der Art 14 Uhr, eine Brünette mit grünen Augen, wie der Brünette in der Wildlederjacke. Im Oktober des Vorjahres war sie aufgetaucht. Ich habe im Heft des Kapitän einen Bezugspunkt entdeckt. 15. Oktober, Geburtstag von Zakaria. An seinem Tisch Anne, Don Carlos, Mireille, La Houpa, Fred, Adamov. Ich erinnere mich bestens. Sie saß an ihrem Tisch. Weshalb war Boeing nicht so neugierig und hat sie nach ihrem Namen gefragt? Die Beweise sind wackelig und widersprüchlich, doch ich bin mir ihrer Anwesenheit an jenem Abend vollkommen gewiss. All das, was sie für Boeings Blick unsichtbar machte, war mir aufgefallen. Ihre Schüchternheit, ihre langsamen Bewegungen, ihr Lächeln und vor allem ihr Schweigen. Sie saß neben Adamov. Vielleicht war sie seinetwegen ins Condé gekommen. Ich war Adamov häufig im Odeon-Viertel begegnet und ein Stück weiter im Umkreis von Saint-Julien-le-Pauvre. Jedes Mal lag seine Hand auf der Schulter eines Mädchens, ein Blinder, der sich führen lässt. Und doch schien er alles zu beobachten mit seinem tragischen Hundeblick. Und jedes Mal war es, wie mir damals vorkam, ein anderes Mädchen, das ihm als Führerin diente oder als Krankenschwester. Warum also nicht sie? Ja, und in jener Nacht hat sie das Condé auch wirklich mit Adamov verlassen. Ich habe die beiden gesehen, als sie auf der menschenleeren Straße in Richtung Odeon liefen, Adamov die Hand auf ihrer Schulter und mit seinem Automatenschritt. Man hätte glauben können, sie habe Angst, zu schnell zu gehen, und manchmal blieb sie kurz stehen, als wollte sie ihm Gelegenheit geben zu verschnaufen. Am Carrefour de l'Odeon hat Adamov ihr etwas zeremoniös die Hand geschüttelt, dann ist sie im Metroeingang verschwunden. Er hat seinen nachtwandlerischen Gang fortgesetzt, zielstrebig in Richtung Saint-André-des-Arts. Und sie? Ja, vom Herbst an kam sie regelmäßig ins Condé, und das war bestimmt kein Zufall. Für mich ist der Herbst nie eine traurige Jahreszeit gewesen. Das welke Laub und die immer kürzer werdenden Tage haben mir nie das Ende von irgendwas bedeutet, vielmehr ein Warten auf die Zukunft. Die Luft ist elektrisch aufgeladen in Paris an Oktoberabenden, wenn die Nacht herabsinkt, sogar bei Regenwetter. Ich bin niemals trübselig um diese Stunde, leider auch nicht unter der flüchtigen Zeit. Ich habe ein Gefühl, als sei alles möglich. Das Jahr beginnt im Oktober. Dann ist Schulanfang und ich glaube auch der richtige Moment zum Pläne schmieden. Wenn sie also im Oktober ins Condé gekommen ist, dann hatte sie mit einem Teil ihres Lebens Schluss gemacht und wollte, wie es in Romanen heißt, die alte Haut abstreifen. Außerdem sagt mir ein kleiner Hinweis, dass ich mich bestimmt nicht irre. Im Condé hat man ihr einen neuen Vornamen gegeben und Zakaria hat an jenem Tag sogar von Taufe gesprochen. Eine zweite Geburt in gewisser Weise. Was den Brünetten in der Wildlederjacke angeht, so ist er leider nicht auf den im Condé gemachten Fotos zu sehen. Das ist schade. Oft kann man jemanden dank eines Fotos identifizieren. Man veröffentlicht es in einer Zeitung und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Handelte es sich um ein Gruppenmitglied, das Boeing nicht kannte, und war er zu bequem gewesen, den Namen zu erfragen? Gestern Abend habe ich das Heft von vorn bis hinten aufmerksam durchgeblättert. Luki mit dem Brünetten in der Wildlederjacke. Und zu meiner großen Überraschung habe ich festgestellt, dass der Kapitän diesen Unbekannten nicht bloß im Juni erwähnte. Am Ende einer Seite steht hastig hingekritzelt, 24. Mai, Luki mit dem Brünetten in der Wildlederjacke. Und derselbe Satz findet sich noch zweimal im April. Ich hatte Boeing gefragt, warum er jedes Mal, wenn von ihr die Rede war, den Vornamen blau unterstrichen hatte, so als wollte er sie von den anderen unterscheiden. Nein, nicht er hatte das gemacht. Eines Tages, als er am Tresen stand und die anwesenden Gäste in sein Heft schrieb, hatte ein Mann neben ihm zufällig einen Blick auf seine Arbeit geworfen. Ein Typ so um die 40, der Dr. Valar kannte. Er sprach mit leiser Stimme und rauchte Zigaretten aus hellem Tabak. Boeing hatte Zutrauen gefasst und ein paar Worte über das verloren, was er sein goldenes Buch nannte. Der andere hatte interessiert gewirkt. Er sei Kunstbuchverleger. Ja, natürlich, er kenne den Mann, der vor einiger Zeit die Fotos im Condé gemacht hatte. Er beabsichtige, einen Band zu veröffentlichen mit dem Titel »Ein Café in Paris«. Ob er so freundlich wäre, ihm bis zum nächsten Tag sein Heft zu leihen, es könne ihm helfen, Bildunterschriften zu finden. Am nächsten Tag hatte er Boeing das Heft zurückgebracht und war nie wieder im Condé aufgetaucht. Es hatte den Kapitän überrascht, dass der Vorname Luki jedes Mal blau unterstrichen war. Er war neugierig geworden und wollte Dr. Valar ein paar Fragen stellen über diesen Kunstbuchverleger. Valar hatte sich gewundert. Ach, er hatte ihnen gesagt, er sei Kunstbuchverleger? Er kannte ihn nur oberflächlich, war ihm in der Rue Saint-Benoît begegnet, in La Madeleine und der Bar des Montanas, wo er sogar 421 mit ihm gespielt hatte. Der Typ trieb sich schon lange hier im Viertel herum. Sein Name? Kessler. Valar schien es ein wenig unangenehm, über ihn zu sprechen, und als Boeing von seinem Heft erzählt hatte und von den blauen Strichen unter dem Vornamen Luki, war im Blick des Doktors Unruhe aufgeflackert. Nur ganz kurz. Dann hatte er gelächelt. »Wahrscheinlich interessiert er sich für die Kleine. Sie ist niedlich. Was für eine komische Idee, aber auch ihr Heft mit all diesen Namen vollzuschreiben. Sie amüsieren mich, sie und ihre Gruppe und ihre pataphysischen Experimente.« Er brachte alles durcheinander. Die Pataphysik, den Lettrismus, die Ekritürautomatik, die Metagraphien und all die Experimente, denen die literarischsten Gäste des Condé wie Boeing, Jean-Michel, Fred, Babilet, Laronde oder Adamov sich widmeten. »Außerdem ist es gefährlich, so etwas zu machen«, hatte Dr. Valar mit ernster Stimme hinzugefügt. »Ihr Heft, das ist ja wie ein Polizeiregister oder die Kladde auf einem Revier, als wären wir alle bei einer Razzia geschnappt worden.« Boeing hatte protestiert und ihm seine Theorie der Fixpunkte zu erklären versucht, doch von diesem Tage an hatte der Kapitän das Gefühl, Valar misstraue ihm und gehe ihm sogar aus dem Weg. Dieser Kessler hatte nicht nur den Vornamen Luki unterstrichen. Jedes Mal, wenn in dem Heft der Brünette in der Wildlederjacke vermerkt war, gab es zwei blaue Striche. Das alles hatte Boeing sehr verunsichert. Und an den folgenden Tagen war er durch die Rue Saint-Benoît gestreift, mit der Hoffnung, in La Madeleine oder im Montanat auf den angeblichen Kunstbuchverleger zu stoßen und ihn zur Rede zu stellen. Er hat ihn nie wiedergesehen. Wenig später musste er selber Frankreich verlassen und übergab mir das Heft, als wollte er, dass ich seine Nachforschungen weiterführte. Doch heute ist es dafür zu spät. Und wenn diese ganze Zeit manchmal in meiner Erinnerung auflebt, dann nur wegen der unbeantworteten Fragen.
Das war die erste von 8 Folgen des Romans »Im Café der verlorenen Jugend« von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Das Buch ist 2012 im Hansa Verlag erschienen, eine Produktion von NDR Kultur 2014 in der Regie von Anna Hartwig, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Die EU sucht nach einer gemeinsamen Linie im Zollstreit mit den USA. Präsident Trump droht mit einem pauschalen 30% Aufschlag auf alles, was aus Europa geliefert wird. Zur Stunde sitzen die EU-Handelsminister in Brüssel zusammen. Eigentlich wollte die EU mit Gegenzöllen reagieren, die wurden von der Kommission jetzt verschoben, um erst einmal weiter zu verhandeln. Nach Einschätzung von Markus Plettendorf aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion muss Europa grundsätzlich klären, wie es mit Trump weitergehen soll.
Also da sind ganz viele Fragen offen. Auch wenn es jetzt erstmal die Gegenzölle noch geschoben sind bis zum 1. August. Wir hören, die EU ist bei den wichtigsten Punkten Landwirtschaft, Automobilindustrie bislang eher hart geblieben. 10% auf landwirtschaftliche und auf andere Produkte, da scheint so ein bisschen die europäische Obergrenze zu sein. Und bei den Autos will die EU so viel vom bisherigen Zoll drücken wie möglich. Denn wir erinnern uns, seit April gibt es ja zusätzlich 5%.